Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Veni, vidi, vici. Cäsars berühmter Schlachtruf trifft nun auch auf Klaus Weselski zu, könnte man sagen. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL kam, sah und siegte. Die 35-Stunden-Woche, sie kommt nämlich. Nach Wochen voller Streiks, tausenden ausgefallenen Zügen mit Millionen betroffenen Fahrgästen liegt die Einigung zwischen Deutscher Bahn und GDL jetzt rechtzeitig vor Ostern auf dem Tisch. Und einen freut das ganz besonders, den Bundesverkehrsminister.
Das ist eine sehr gute Nachricht für all die Reisenden über die Feiertage. Und es ist auch eine gute Nachricht für unseren Wirtschaftsstandort, der dringend auf eine funktionierende Bahn angewiesen ist. Aber erst einmal kann ich heute sagen, ich bin sehr erleichtert. Die Bahn fährt wieder.
Volker Wissing von der FDP haben wir da gehört. Ausführliche Informationen zum Ende des Tarifstreits bei der Bahn hören wir gleich. Einstweilen Erleichterung auch bei Julian Assange. Der in London inhaftierte Whistleblower darf laut Gerichtsentscheidung vorerst nicht an die USA überstellt werden. Auch dies ein Thema. Und in Brüssel zeigt der Druck der Straße Wirkung. Die EU-Agrarministerinnen und Minister lockern die Umweltauflagen für Land- und Agrarflächen. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Wasserkrise in Johannesburg. Südafrikas Millionenmetropole sitzt auf dem Trockenen buchstäblich. Am Mikrofon dieser Sendung ist Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie den Deutschlandfunk hören. Es waren höchst beschwerliche Zeiten für Reisende. Mehr als 4 Monate dauerte der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. 6-mal schränkten Warnstreiks und Streiks den Verkehr auf den Schienen massiv ein. Jetzt aber haben beide Seiten rechtzeitig vor den Feiertagen eine Lösung gefunden. Wie der Tarifabschluss im Einzelnen aussieht, weiß Dieter Nürnberger.
Mehr als 4 Monate Verhandlungszeit, insgesamt 6-mal wurde gestreikt, Vermittler hinzugezogen und auch die Arbeitsgerichte bemüht. Die heutige Einigung zwischen der Deutschen Bahn AG und der Gewerkschaft der Lokführer GDL beendet eine harte Tarifrunde. Im Mittelpunkt des Kompromisses, die Bahn AG wird bis 2029 die geforderte Einführung der 35-Stunden-Woche umsetzen. Und zwar über ein Stufenmodell mit Wahlmöglichkeiten. Demnach sinkt die Referenzarbeitszeit für GDL Mitglieder im Schichtdienst ab 2026 von derzeit 38 auf 37 Stunden und danach schrittweise auf 35 Stunden bis 2029 bei vollem Lohnausgleich. Allerdings sollen die Beschäftigten künftig selbst wählen dürfen, ob sie weniger arbeiten oder mehr verdienen wollen. Alles zwischen 35 und 40 Stunden sei dann möglich, sagt Martin Seiler, Personalvorstand bei der Deutschen Bahn AG. Wer sich für mehr Arbeit entscheide, erhalte zusätzlich 2,7% mehr Lohn pro Stunde.
Ein bloßes Überstülpen einer 35-Stunden-Woche halten wir nicht für modern, sondern wir wissen alle, dass die Mitarbeitenden gerne eine Option in Anspruch nehmen wollen. Deswegen haben wir dieses innovative Modell auch gestaltet.
Weitere Punkte des Tarifvertrags: 420 Euro mehr Entgelt in 2 Stufen und eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro. GDL-Chef Klaus Weselski sagt, er habe sich weitgehend durchgesetzt. Vor allem die Einführung der 35-Stunden-Woche sieht er als großen Erfolg an. Beim Entgelt, der Laufzeit und auch beim Geltungsbereich des Abschlusses im Bahnkonzern musste er aber Abstriche hinnehmen. Die GDL wollte beispielsweise auch Tarifverträge für die gerade neu gegründete Infrastruktursparte der Bahn AG abschließen.
Herr Seiler hat verkündet, dass er das Tarifergebnis in nur 18 Betrieben anwenden wird. Das bedeutet für Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie die mit uns gemeinsam erkämpften Tarifverbesserungen nicht erhalten sollen.
Es gilt somit auch im Bahnkonzern weiterhin das Tarifeinheitsgesetz von 2015, wonach die jeweils größere Gewerkschaft in einem Unternehmen federführend ist. In den 300 Betriebseinheiten der Bahn AG ist das mehrheitlich die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Die GDL habe, so die Deutsche Bahn, derzeit lediglich in 18 dieser Betriebe eine Mehrheit. Ökonomen loben vor allem den flexiblen Arbeitszeitkompromiss des neuen Tarifvertrags. Dies sei für den Umgang mit der Fachkräfteknappheit besser als eine zwangsweise Senkung der Arbeitszeit, sagt beispielsweise Clemens Fuest, der Präsident des Münchner IFO-Instituts. Erleichterung auch bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP.
Das ist auch eine gute Nachricht für unseren Wirtschaftsstandort, der dringend auf eine funktionierende Bahn angewiesen ist.
Zugleich warnte der Minister aber auch davor, dass diese lange und harte Tarifauseinandersetzung so wörtlich keine Schule machen dürfe. Vor allem aus Teilen der Wirtschaft und der CDU-CSU hatte es Vorschläge gegeben, das Streikrecht für Bereiche der kritischen Infrastruktur künftig zu überdenken. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 26 Monaten. Danach gilt zudem eine zweimonatige Verhandlungsphase mit Friedenspflicht. Konkret bis Ende Februar 2026 sind keine weiteren Streiks der GDL zu erwarten.
Informationen waren das von Dieter Nürnberger. Und zur Einigung im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn gibt es auch einen Kommentar hier bei uns im Programm ab 19.05 Uhr. Und wir vertiefen das Thema in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag. Der steht seit 17 Uhr online, unter anderem in unserer DLF-Audiothek-App. Es ist eine Atempause für Julian Assange, das zumindest. Der WikiLeaks-Gründer und Whistleblower darf vorerst nicht an die USA überstellt werden. Das hat in London heute der High Court entschieden, eines der höchsten Gerichte im britischen Königreich. Die entscheidende Frage vor Gericht ist damit aber noch nicht geklärt, ob Assange nun ein Spion ist oder nicht. Genau das werfen die USA dem 52-Jährigen vor, weil er vor Jahren Menschenrechtsverletzungen der US-Armee im Irak enthüllt hat. Informationen zur heutigen Entscheidung des High Court in London jetzt von Christoph Brössel.
Die Entscheidung der Richter kommt einem Aufschub gleich. Die US-Behörden wurden aufgefordert, Zusicherungen zu geben. Erstens soll die US-Seite garantieren, dass Assange im Fall einer Verurteilung nicht die Todesstrafe droht. Zweitens sollen die Behörden zusichern, dass Assange sich bei seinem Verfahren auf die Meinungsfreiheit berufen kann und für ihn die gleichen Rechte gelten wie für einen US-Staatsbürger. Die amerikanischen Behörden haben 3 Wochen Zeit, entsprechende Belege zu erbringen. Am 20. Mai soll eine weitere Anhörung stattfinden. Dann könnte über die Berufung entschieden werden. Vor dem Gerichtsgebäude in London versammelten sich zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger von Assange. Auch seine Ehefrau Stella Assange war angereist und sprach, nachdem die Entscheidung der Richter bekannt gegeben worden war.
The Biden administration should not issue assurances. They should drop this shameful case that should never have been brought. Julian should never have been imprisoned for a single day. This is a shame on every democracy.
Die Biden-Administration sollte keine Zusicherungen geben, sondern die Anklage gegen Julian Assange fallen lassen, sagte Stella Assange. Der Fall sei eine Schande für jede Demokratie. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Washington wirft ihm vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan und viele weitere geheime Dokumente gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Die US-Regierung argumentiert, Assange habe nicht wie ein Journalist gehandelt, weil er eben Dokumente veröffentlichte, ohne darin genannte Personen zu schützen. Assanges Unterstützer sehen ihn hingegen als Journalisten, der wegen der Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen ins Visier der Justiz in Washington geraten ist.
Julian is a political prisoner. He is a journalist and he is being persecuted because he exposed the true cost of war in human lives.
Julian sei ein politischer Gefangener, sagte Stella Assange. Er werde verfolgt, weil die Veröffentlichungen von WikiLeaks die wahren Kosten des Krieges, die vielen Menschenleben, aufgezeigt hätten. Julian Assange droht also nach wie vor die Auslieferung. Ein Prozess in den USA könnte sehr lange dauern. Stella Assange hatte im Februar deutlich gemacht, dass Julian Assange schwer krank ist. Sie befürchtet, dass Assange die Auslieferung und einen Prozess in den USA nicht überleben würde. Der WikiLeaks-Gründer sitzt seit 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ohne Urteil.
Informationen waren das von Christoph Brössel und auch den Fall Julian Assange kommentieren wir hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Und eine juristische Einordnung können Sie bei uns in unserer Sendung Journal vor Mitternacht ab 23.10 Uhr hören, dann im Interview mit dem Strafrechtler Kai Ambos von der Universität Göttingen. Ins Ausland. Es war ein Paukenschlag am Montag im UN-Sicherheitsrat. Erstmals fordert das Gremium jetzt eine sofortige Waffenruhe im Gazakrieg und dabei waren es die USA, die dieser Resolution zum Erfolg verhalfen. Israels Regierung ist darüber derart empört, dass Regierungschef Netanyahu eine Delegationsreise nach Washington in letzter Minute absagte, was wiederum die Amerikaner ärgert. In dieser angespannten Situation hat heute die deutsche Außenministerin Israel besucht und welche Botschaften sie mit im Gepäck hatte, berichtet Julio Segador.
Deutschland macht Druck, dass mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen. 2 Millionen Menschen in Gaza hätten fast nichts mehr zum Überleben, sagte Außenministerin Baerbock zum Abschluss ihrer Nahostreise in Tel Aviv. Deshalb komme es jetzt einzig darauf an, die Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Hier müsse man pragmatisch out of the box denken, so Baerbock wörtlich. Im Gespräch mit Israels Außenminister Katz unterbreitete sie ihrem Amtskollegen den Vorschlag, sich stärker als bisher an den humanitären Maßnahmen zu beteiligen. Deutschland könne für die Lkw-Kontrollen mehr Scanner bereitstellen, ebenso mehr europäische Inspektoren, höhere finanzielle Mittel und auch mehr Lebensmittel. Konkret schlug sie vor, sich stärker an den jordanischen Lkw-Hilfslieferungen zu beteiligen, was auch dazu führen könnte, dass deutsche Hilfsgüter, die derzeit in Jordanien lagern, schneller in das Kriegsgebiet gebracht werden könnten. Unklar ist, wie Israel auf den Vorschlag reagierte. Details des Gespräches mit Außenminister Katz wollte Baerbock nicht nennen. Erneut sicherte sie Israel volle Solidarität zu. Israels Sicherheit sei unsere Verpflichtung, erklärte sie. Gleichzeitig betonte Baerbock, dass die Art und Weise der Selbstverteidigung nicht dazu führen dürfe, dass sich Israel dabei selbst verliere.
Berichtet aus Tel Aviv Julio Segador und damit zurück ins Inland. Die Wohlfahrtsverbände haben heute neue Zahlen vorgelegt. Demnach lebten im Jahr 2022 14,2 Millionen Menschen in Deutschland in Armut, davon rund 3 Millionen Kinder. Die Armut bleibt einer aktuellen Untersuchung zufolge zwar auf hohem Niveau, da ging der Anteil nach dem neuesten Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands minimal zurück, die absolute Zahl aber stieg um 100.000 gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen hat für uns sortiert mein Kollege Cemek Şuk.
Wenn man sich Deutschland insgesamt anschaut, leben in Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg relativ wenige arme Menschen. Währenddessen sind es in Sachsen-Anhalt, Hamburg und Nordrhein-Westfalen deutlich mehr als im Bundesschnitt. Statistisch weit abgeschlagen ist dabei Bremen mit einer Armutsquote von 29,1%. Trotzdem sieht der Paritätische Verband eher das Ruhrgebiet als größte armutspolitische Problemregion.
Das Ruhrgebiet zeigt nach wie vor eine exorbitant hohe Armutsquote mit 22,1%. Nun könnte man sagen, na gut, Bremen hat 29%, aber Bremen hat 680.000 Einwohner. Das Ruhrgebiet ist mit 5,1 Millionen Einwohnern der größte Ballungsraum Deutschlands. Und von diesen 5,1 Millionen Einwohnern im Ruhrgebiet leben über 1 Million in Armut.
Das sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. In Berlin gibt es dafür eine bemerkenswerte Entwicklung. Dort ist die Armutsquote um 2,7 Prozentpunkte gesunken. Als Verlierer des Armutsberichts wurde Hamburg bezeichnet mit einem Anstieg um 2 Prozentpunkte. Insgesamt sind in Deutschland 14,2 Millionen Menschen arm. Das macht 16,8% der Bevölkerung aus. Damit steigt die Quote zumindest erstmal nicht, wie es seit 15 Jahren der Fall war.
Allerdings liegt sie mit 16,8% nur 0,1 Prozentpunkte hinter dem Ergebnis aus dem Vorjahr, sodass man auch nicht von einem wirklichen Rückgang sprechen kann, sondern eher von einem statistischen Flimmern.
Ob damit der Trend der steigenden Armut gedreht wird, möchte Schneider noch nicht abschließend beurteilen. Er gibt sich allerdings wenig optimistisch.
Wenn man sich die Rahmendaten für 2023 ansieht, also Arbeitslosenquote, Bruttoinlandprodukt und anderes, kann man zumindest nicht davon ausgehen, dass wir hier den Beginn einer Trendwende haben, sonst ist eher eine vorläufige Stagnation auf diesem hohen Niveau.
Als arm gilt in diesem Bericht ein Mensch, der alleine lebt und weniger als 1.186 Euro zur Verfügung hat. Vor allem alleinerziehende und kinderreiche Familien, Erwerbslose, Menschen mit schlechten Bildungsabschlüssen und ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind nach wie vor arm. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen den größten Anteil der Gruppe ausmachen. 2/3 der Armen in Deutschland sind Rentnerinnen und Rentner sowie Erwerbstätige. Eine weitere sehr große Gruppe unter den Armen sind Kinder. Mehr als jedes 5. Kind ist mittlerweile von Armut betroffen. Die Kinderarmutsquote von fast 22% ist damit ein neuer Rekordwert. Der Paritätische Gesamtverband fordert, den Mindestlohn zu erhöhen, von 12,41 Euro auf 15 Euro pro Stunde. Außerdem sollen die Familien entlastet werden durch mehr Geld und Betreuungsangebote. Der Verband möchte zudem das Rentensystem komplett umbauen. Auch auf Einkünfte aus Miete und Kapital sollen Rentenbeiträge bezahlt werden. Die CDU-CSU lehnt die Vorschläge des Paritätischen ab.
Ich finde es schwierig, wenn wir im Parlament alle zwei Jahre den Mindestlohn festlegen. Der Mindestlohn sollte eigentlich zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern festgelegt werden. Dafür haben wir die Mindestlohnkommission.
Meint Kai Whittaker, Sozialpolitiker der CDU-CSU-Fraktion. Er sagte dem Deutschlandfunk, es gehe vor allem darum, die offenen Arbeitsplätze, die es in Deutschland gibt, auch tatsächlich zu besetzen. Und den Menschen, die bereits arbeiten, mehr Netto vom Brutto zu geben.
Bei den geringen Einkommen sind es vor allem die Sozialabgaben, die massiv reinhauen. Wir bräuchten dringend eine Debatte darüber, wie wir die Sozialabgaben perspektivisch senken können.
Der Paritätische Gesamtverband hatte gefordert, mehr Geld in die Staatskassen zu holen, zum Beispiel durch die Erhöhung der Erbschafts- und Vermögenssteuer.
Nach Brüssel. Dort erlebt das Europaviertel etwas, was auch nicht alle Tage passiert. Molotow-Cocktails sind dort heute geflogen zwischen Treckern und Absperrungen. Die Bauern haben wieder einmal demonstriert gegen das, was sie als Gängelei und allzu viel Bürokratie der Europäischen Union empfinden. Das just an einem Tag, wo sich die Agrarministerinnen und Agrarminister der Union getroffen haben, um über Entlastungen für die Landwirtinnen und Landwirte zu sprechen. Umweltschutzauflagen sollen fallen und das wenige Monate vor den Europawahlen Anfang Juni. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Sie sind wieder da. Zum dritten Mal seit Beginn des Jahres blockieren hunderte Traktoren das Brüsseler Europaviertel. Landwirte, vor allem aus Belgien, haben Heuballen aufgetürmt und Reifen angezündet. Der Protest zeigt Wirkung. Die EU-Staaten haben beschlossen, Umweltauflagen zu lockern. Frankreichs Minister Marc Fesneau betont, das ist kein Zugeständnis an die Landwirte, es ist ein Echo, eine Antwort auf das, was richtig ist in ihren Äußerungen, was grundlegende Probleme in der gemeinsamen Agrarpolitik angeht. Und deshalb denke ich, dass das nur eine vernünftige Maßnahme ist. Die EU lockert zum Beispiel die Regeln für Brachflächen und Fruchtfolgen, die sicherstellen sollen, dass landwirtschaftliche Nutzung die Böden nicht zu sehr auslaugt. Die Mitgliedstaaten bekommen mehr Spielraum, um zu entscheiden, welche Böden in welcher Jahreszeit geschützt werden sollen. Landwirte bleiben auch künftig von der Pflicht befreit, einen Teil ihrer Ackerflächen zugunsten des Artenschutzes stillzulegen. Betriebe mit einer Fläche von weniger als 10 Hektar müssen nicht mehr mit Kontrollen und Strafmaßnahmen rechnen. Die Verantwortlichen hoffen, dass dadurch der Verwaltungsaufwand deutlich zurückgeht, ohne dass die Umweltziele darunter leiden. Wir haben unseren Landwirten zugehört und rasch gehandelt, sagt David Clarin-Wall, der zuständige Minister Belgiens, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat. Beispielsweise werden wir die Maßnahmen zur Winterabdeckung flexibler gestalten oder für mehr Flexibilität bei den Fruchtfolgen sorgen. Ein zweites Paket sieht vor, eine Preisbeobachtungsstelle einzurichten, um schnell auf fallende Preise reagieren zu können. Es handelt sich um ein Bündel zahlreicher Maßnahmen, die sich alle auf die Preise auf den Märkten auswirken, um das Einkommen der Landwirte gezielt zu steigern. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verlangt, bürokratischen Ballast abzuwerfen, aber mit Augenmaß.
Gelegentlich habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere, wenn er über Bürokratieabbau spricht, eigentlich damit meint, den Wegfall von Umweltauflagen, den Wegfall von Artenschutz. Darum kann es uns nicht gehen, sondern worum es geht ist, dort, wo Bürokratie zu mehr Belastung führt, zu unnötiger Belastung führt, dort muss die Bürokratie abgeschafft werden.
In mehreren europäischen Staaten protestieren Landwirte und ihre Verbände gegen sinkende Preise, neue Umweltauflagen und Agrarimporte aus der Ukraine. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, auf Einfuhren einiger ukrainischer Agrarerzeugnisse ab einer bestimmten Menge wieder Zölle einzuführen, etwa auf Eier, Geflügel und Zucker. Das trägt die Bundesregierung mit. Frankreich und Polen gehen die geplanten Einschränkungen aber nicht weit genug. Der französische Minister Fesneau erklärt, man muss die Ukraine militärisch und wirtschaftlich unterstützen, aber es darf nicht zu einem Ungleichgewicht auf den Märkten kommen. Wenn wir die Unterstützung der öffentlichen Meinung verlieren und unsere europäische Landwirtschaft, dann bringt das weder der Ukraine noch Europa etwas. Wir sind für eine ausgewogene Position. Die Verhandlungen darüber laufen noch. Die Erleichterungen für die Landwirte sollen im Eilverfahren beschlossen und Ende April im EU-Parlament abgesegnet werden.
Und wir blicken noch einmal ins Inland. Der Deutsche Wetterdienst hat sich heute zu Wort gemeldet und angekündigt, eine Vorhersage in Zukunft für die Bodenfeuchte in Deutschland einzuführen. Und der DWD hat auch zurückgeblickt auf die Feuchtigkeit im letzten Jahr. Nadine Lindner hat zugehört.
Sehr warm und sehr nass. Es ist eine Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes mit vielen unterschiedlichen Facetten. Auf der einen Seite war 2023 eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung und, das ist eine Besonderheit, dies gilt sowohl für Deutschland als auch für weltweite Daten. Gleichzeitige Temperaturrekorde in diesen beiden Fällen sind sehr selten. Der Sommer 2023 sei zwar nicht übermäßig warm gewesen, darauf weist Andreas Becker, Leiter Klimaüberwachung beim DWD hin,
sondern der Rekord vor allem durch einen extrem milden Winter und einen überdurchschnittlich warmen Herbst mit einem Rekordseptember getragen wurde.
Eine weitere Besonderheit des vergangenen Jahres seien die hohen Niederschlagsmengen von 958 Litern pro Quadratmeter im Schnitt gewesen, die teils auch eine Bürde für die Land- und Forstwirtschaft waren, weil Wald- und Ackerböden durchweicht waren. Auf der anderen Seite war 2023 ein gutes Jahr für die erneuerbaren Energien, vor allem für Photovoltaik- und Onshore-Windanlagen, sagt Renate Hagedorn, Leiterin des Geschäftsbereichs Wettervorhersage beim DWD.
Die Sonnenscheindauer und die Globalstrahlung sowie die Windgeschwindigkeit sind die wichtigsten meteorologischen Größen für die Energieerzeugung durch Photovoltaik und Windkraft.
Längerfristige Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes zeigten zudem, dass weniger Sonne im Winter durch stärkere Windverhältnisse ausgeglichen werde. 2023 wurde deutlich, dass die Windgeschwindigkeit in Deutschland nicht, wie befürchtet, im Mehrjahresvergleich abnehme, sondern relativ konstant bei 6 Metern pro Sekunde in einer Höhe von 100 Metern liege. Problematisch für die erneuerbaren Energien seien hingegen zeitweise Sahara-Staubausbrüche, die die Atmosphäre trüben und durch Ablagerung von Staub die Solarmodule einschränken. Der DWD bietet dafür nun ein neues Vorhersageinstrument an. Damit reagiere man auch auf gestiegene Ansprüche der Energiewirtschaft, so Hagedorn. Ein weiterer neuer Fokus ist zudem der Vorausblick auf die Bodenfeuchte. Hier hat der Deutsche Wetterdienst auf stark schwankende Niederschlagsmengen reagiert und bietet ab sofort Vorhersagen für die Bodenfeuchte an. Es geht um Tiefen von bis zu 2 Metern, die relevant für Pflanzenwurzeln sind. Tobias Fuchs, DWD-Vorstandsmitglied.
Ein Frühwarnsystem Bodenfeuchte ist deshalb für den Katastrophenschutz wichtig zur Vorbereitung von Schutzmaßnahmen vor Überschwemmungen. Die Land- und Forstwirtschaft könnte sich frühzeitig auf Trockenheitsgefahren wie Dürre oder Waldbrand einstellen.
Es sei eben ein großer Unterschied, ob der Boden bei einem Starkregen noch Wasser aufnehmen könne oder nicht. Das habe sich Ende 2023 bei den Hochwassern in Norddeutschland gezeigt. Zum Ausblick sagte der Deutsche Wetterdienst, dass sich die Erderwärmung ungebremst fortsetzen werde. Für das Jahr 2024 rechnet der DWD in den meisten deutschen Regionen mit einer moderaten Wahrscheinlichkeit für wärmere Bedingungen. Langfristig gehe der Klimawandel weiter. Als Antworten müsse der Klimaschutz beharrlich ausgebaut werden, aber auch Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, um Schäden durch Wetterextreme abzumildern.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner. Wenige Tage nach dem Terroranschlag auf eine riesige Konzerthalle am Rande Moskaus dauern die Ermittlungen an. Jürgen Buch.
Die russische Führung legt sich immer stärker auf die Behauptung fest, die Ukraine sei für den Terroranschlag in einer Konzerthalle bei Moskau am vergangenen Freitag verantwortlich. Das hat der Sekretär des russischen Sicherheitsrats Nikolai Patruschew erklärt. Der Leiter des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, sagte, nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich die mutmaßlichen Terroristen in die Ukraine absetzen wollen und seien dort als Helden erwartet worden. Er behauptete außerdem, auch die Geheimdienste der USA und Großbritanniens seien in den Fall verstrickt. Die Ukraine hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, von einer obsessiven Idee besessen zu sein. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte sich zu dem Anschlag bekannt. Russische Politiker debattieren angesichts der Tat darüber, für Terroristen die ausgesetzte Todesstrafe wieder einzuführen. Manche meinen, das könne das Verfassungsgericht entscheiden. Andere haben ein Referendum vorgeschlagen oder halten eine Verfassungsänderung für nötig.
Aus Moskau berichtete Jürgen Buch. Und welchen Nachhall der Terror in Moskau auch bei uns in der Europäischen Union hat, zeigt sich auch an den verschärften Grenzschutzauflagen, die jetzt nur wenige Tage nach dem Anschlag in Russland bekannt werden. Die Bundesregierung plant ein strengeres Grenzregime während der Fußball-EM. Oliver Neuroth mit den Details.
Ministerin Nancy Faeser kündigt vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen an. Das heißt an der Grenze zu den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark. Faeser nennt die Kontrollen notwendig, um die Fußball-EM bestmöglich zu schützen. Der SPD-Politikerin geht es vor allem darum, dass möglichst keine Islamisten, Hooligans und andere Gewalttäter einreisen. Das bedeutet einen Kraftakt für die Sicherheitskräfte, wie der Innenminister von Sachsen, Armin Schuster, im ARD-Morgenmagazin erklärt.
Dann geht es im Sommer, wenn es losgeht, natürlich um massive Präsenz, gerade da, wo viele Menschenmengen sind, also Public Viewing, die Spiele an sich, die Teamunterkünfte, aber auch das Mediacenter. Da darf nichts schiefgehen.
Die Bundesregierung sieht die Sicherheitsbehörden für die Fußball-EM gut aufgestellt. Die Schutzmaßnahmen sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums schon jetzt hoch. Die Gefahr von islamistischen Angriffen sei keine neue Bedrohung, sagte gestern Cornelius Funke, Sprecher des Innenministeriums.
Die Sicherheitskonzepte, die es zur Europameisterschaft gibt, umfassen selbstverständlich auch islamistische Bedrohungen. Selbstverständlich sind die beteiligten Behörden aber auch dabei, sowas kontinuierlich fortzuentwickeln und sich anzuschauen.
Die Grenzkontrollen vorübergehend auszuweiten ist ein üblicher Schritt vor Großereignissen wie einer Fußball-EM. Zurzeit gibt es schon stationäre Grenzkontrollen an einigen deutschen Grenzen, und zwar um Schlepper von Flüchtlingen zu stoppen. Die Bundespolizei kontrolliert dafür die Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und zur Schweiz. Die Fußball-EM startet Mitte Juni, sie läuft bis Mitte Juli.
Informationen waren das von Oliver Neuroth, und zur Terrorgefahr in Deutschland senden wir ebenfalls einen Kommentar ab 19.05 Uhr. Wir blicken als nächstes in die USA. Nach dem Brückeneinsturz in Baltimore infolge einer Schiffshavarie läuft jetzt die Suche nach den Vermissten auf Hochtouren. Und der US-Präsident hat sein Mitgefühl ausgedrückt und kündigt finanzielle Hilfe an. Sebastian Hesse.
This morning, our state is in shock.
Heute früh befindet sich unser Bundesstaat in Schockstarre, sagt der Gouverneur von Maryland, Wes Moore.
The words that the Key Bridge is gone, it still shakes us.
Dass die Francis Scott Key Bridge, ein Wahrzeichen der Hafenstadt Baltimore, nicht mehr existiert, das erschüttert alle. Doch die Rettungskräfte, die weiterhin fieberhaft nach Überlebenden des Brückeneinsturzes suchen, haben noch keine Zeit für Trauer und Reflexion. Mindestens 6 Menschen werden noch vermisst, sagt der Verkehrsminister von Maryland, Paul Wiedefeld.
There are 8 individuals. 6 are being searched for right now. One is at was taken to the hospital. And one is not in the hospital that we're speaking to.
8 Menschen haben sich zum Zeitpunkt der Kollision auf der Brücke befunden, eine Straßenbauarbeiter-Crew. Einer kam wie durch ein Wunder unverletzt davon, einer befindet sich im Krankenhaus, und nach den übrigen 6 wird mit Booten und Tauchern gesucht. Die Wassertemperatur beträgt 9 Grad Celsius.
The crew that was out there working was basically repairing potholes, just so you understand that had nothing to do with a structural issue.
Die Crew hat zu nächtlicher Stunde Schlaglöcher ausgebessert, stellt der Verkehrsminister klar, und das Containerschiff, das für die dänische Reederei Maersk auf dem Weg nach Sri Lanka war, kam offenbar wegen eines Stromausfalls vom Kurs ab, so Marylands Gouverneur, und hatte sogar einen entsprechenden Notruf abgesetzt.
We can confirm that the crew notified authorities of a power issue. Yes.
Zwischen dem Notruf und dem Zusammenbruch der Brücke war ausreichend Zeit, die Brückenzufahrten zu sperren.
We're thankful that between the Mayday and the collapse that we had officials who were able to begin to stop the flow of traffic, so more cars were not up on the bridge.
Dadurch konnte doch eine Reihe von Fahrzeugen rechtzeitig abgefangen werden und damit, wie Gouverneur Wes Moore sich ausdrückt, auf heroische Weise Leben gerettet werden.
Which saved lives in a very, very heroic way.
Eine abschließende Bilanz lässt sich jedoch noch nicht ziehen. So suchen die Einsatzkräfte weiterhin nach mehreren Fahrzeugen, die möglicherweise von der Brücke gestürzt und im Patapsco River versunken sind.
We've been able to mark what they believe to be 3 passenger vehicles. They've also been able to mark a cement truck, and we believe we've marked a 5th vehicle.
Wir konnten mit modernster Technologie unter Wasser 3 Passagierfahrzeuge orten und einen Zementlaster, erläutert Feuerwehrchef James Wallace, und ein weiteres Gefährt.
Right now we believe we've marked 5 vehicles.
Ob sich in den Fahrzeugen Menschen befunden haben oder noch befinden, ist derzeit noch völlig unklar.
Informationen aus den USA von Sebastian Hesse. Und wir blicken zum Abschluss noch einmal nach Deutschland. Heute jährt sich zum 15. Mal das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Und wir bekommen nur bescheidene Noten, wie Christian von Stülpnagel berichtet.
Wenn Deutschland eine Schulnote für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bekommen würde, wäre es eine 5. So sagt es Christina Marx, die Sprecherin der Aktion Mensch. Eigentlich verpflichtet sich Deutschland mit der Konvention, Menschen mit Behinderung Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Sprich eine barrierefreie Mobilität, Inklusion in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings, so die Vereinten Nationen in einem Prüfungsbericht, gäbe es in Deutschland zu viele Sonderstrukturen, etwa Behindertenwerkstätten oder Förderschulen, die eine Inklusion verhinderten. Auch seien nur 2% aller Wohnungen in Deutschland barrierefrei. Hier seien dringend Investitionen nötig, fordert auch die Aktion Mensch. Insgesamt liegt Deutschland in einem Vergleich von 13 Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in vielen Bereichen der Inklusion auf dem letzten Platz.
Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schmidt-Matern.